Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Genau, ich habe es gerade schon erwähnt. Der Richard Kunz wird uns gleich die Predigt halten und ich darf uns den Text für die heutige Predigt lesen. Und der steht in 2. Thessalonicher 3, Vers 1 bis 15. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, betet für uns, damit das Wort des Herrn sich ausbreitet und verherrlicht wird, ebenso wie bei euch. Betet auch darum, dass wir vor den bösen und schlechten Menschen gerettet werden, denn nicht alle nehmen den Glauben an, aber der Herr ist treu. Er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren. Wir vertrauen im Herrn auf euch, dass ihr jetzt und auch in Zukunft tut, was wir anordnen. Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe Gottes aus und auf die Geduld Christi. Im Namen Jesu Christi, des Herrn, gebieten wir euch, Brüder und Schwestern, haltet euch von jenen fern, die ein unordentliches Leben führen und sich nicht an die Überlieferung halten, die sie von uns empfangen haben. Ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. Wir haben bei euch kein unordentliches Leben geführt und bei niemandem unser Brot umsonst gegessen. Wir haben uns gemüht und geplagt. Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht als hätten wir keinen Anspruch auf Unterhalt, wir wollten euch aber ein Beispiel geben, damit ihr uns nachahmen könnt. Denn als wir bei euch waren, haben wir euch geboten, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wir hören aber, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen und alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Diesen gebieten wir und wir ermahnen sie in Jesus Christus, dem Herrn, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen und ihr eigenes Brot zu essen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn jemand auf unsere Mahnung in diesem Brief nicht hört, dann merkt ihn euch und meidet den Umgang mit ihm, damit er sich schämt. Doch seht ihn nicht als Feind an, sondern weist ihn als euren Bruder zurecht.
Liebe Gemeinde, wir beschäftigen uns heute mit einem Abschnitt aus dem 2. Brief des Paulus an die Thessalonicher. Wir haben es gerade gehört, da geht es ganz schön zur Sache. Ermahnung, zweimal, wir gebieten euch, Mühe, Plage, Last. Das ist ziemlich hartes Brot. Oder zusammengefasst das klösterliche Motto, ora et labora, bete und arbeite. Oder, wie es mal mit einem Augenzwinkern zusammengefasst wurde, bete, wenn du keine Lust hast zu arbeiten, arbeite, wenn du keine Lust hast zu beten und iss, wenn es nichts mehr zu tun gibt. Ich will mich mit euch dem gar nicht so einfachen Text in 3 Schritten nähern. Nachdem wir uns nochmal angeschaut haben, an wen der Text überhaupt gerichtet ist, wollen wir auf folgende Punkte eingehen. Das ist erstens die Grundlage, betet, zweitens das Mittel, arbeitet und drittens das Ziel, Einheit. Aber nun erstmal munter rein in die Zielgruppe. In der Apostelgeschichte erfahren wir, dass Paulus selbst die Gemeinde gegründet hat. Wie immer ging er dazu zuerst in die Synagoge, predigte dort und versuchte Juden an 3 Sabbaten, also 3 Wochen, mit der guten Nachricht von Jesus vertraut zu machen. Und das klappte auch, sodass sich einige Juden und auch einige Griechen bekehrten. Aber leider waren nicht alle so freudig über die Nachricht und so rotteten sich, lesen wir, einige üble Männer zusammen und zettelten einen Aufruhr an. Es war also ganz schön was los, sodass Paulus und Silas fliehen mussten. In den Briefen wird super deutlich, dass es sich bei dieser Gemeinde um eine junge, durchmischte Gemeinde handelte. Judenchristen, Heidenchristen, Männer, Frauen, Arme, Reiche. Das ist eine lebendige Gemeinde. Da kommt jemand, predigt 3-mal in der Synagoge, wird dann von einem Mob vertrieben und die Gemeinde bleibt aber bestehen. Was für ein Zeugnis, wie Gottes Wort wirkt. Hier braucht es keine jahrelange, kleinteilige Arbeit, um sie anzuzünden. Es brauchte 3 Sabbate. und es entstand eine Gemeinde, über die Paulus schreibt, euer Glaube wächst und die gegenseitige Liebe nimmt bei euch allen zu. Die aber auch unter Verfolgung litt. Schon die Gründer, haben wir gerade gehört, mussten fliehen und auch in die Briefe sprechen immer wieder darüber, dass die Gemeinde standhaft bleiben soll. Und man fragt sich ja, wie das zusammengeht. Eine Gemeinde, in der der Glaube wächst, die offenbar lebendig und voller Freude ist, im Angesicht stärkster Bedrängnis. Und auf der Suche nach einer Antwort darauf finde ich einen, es gibt verschiedene Aspekte, aber einen sprachlichen Aspekt super spannend. Im Text des ersten Briefes, den wir hier mal relativ klein, könnt es bestimmt alle lesen, aber darum geht es mir nicht, den wir hier mal abgebildet sehen, erscheint das Wort Gott an die 3 Dutzend Mal. Jesus erscheint 16 Mal. Ich habe das hier mal so ein bisschen gehighlightet, sodass ihr das seht. Und Herr etwa 2 Dutzend Mal. Dann haben wir den wesentlich kürzeren 2. Brief. Erscheint Gott 18 Mal, Jesus 13 Mal, der Herr 22 Mal, Christus 10 Mal. Und dazu kommt noch ein 50 Dutzend von Erwähnungen des Heiligen Geistes. Heißt, in diesen 136 Versen der beiden Briefe zusammengenommen, werden ca. 150 Mal Gott oder Jesus erwähnt. In 136 Versen 150 Mal. Die Sprache dieser Briefe zeugt von der Gemeinde, von einem Selbstbild der Gemeinde, die das Ich weniger wichtig nimmt als das nach oben schauen, das Ausrichten auf Gott. Wir haben es also mit einer Gemeinde zu tun, die von einer echten Glaubensfreude geprägt ist, die sich auf Jesus ausrichten lassen will, die voll und ganz angezündet war und ist. Und wenn wir dann in unseren Text reinschauen, uns gerade gehört, richtet sich Paulus ganz explizit an Menschen in der Gemeinde, die nicht mehr arbeiten wollen, weil sie die Wiederkunft Christi jeden Moment erwarteten. Und da haben sie sich gesagt, naja, warum soll ich denn dann noch arbeiten, wenn Jesus morgen wiederkommt? Eine Gemeinde, in der sich Unsicherheit entwickelt hat, in der es Konflikte gab, weil manche Menschen den anderen wissentlich auf der Tasche lagen. Es gab Verunsicherung, wie mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht im konkreten Alltag des Einzelnen umzugehen ist. Eine Gemeinde, die Orientierung braucht. Orientierung zwischen Hoffnung auf die Zukunft und Verantwortung in der Gegenwart. Wie sollen wir unseren Glauben ganz praktisch hier und heute leben? Eine Gemeinde, die sich nach klarer Leitung sehnte, die Ermahnung brauchte. Was denkst du? Bist du in einer solchen Gemeinde? Eine Gemeinde, die angezündet ist, weil wir irgendwie Christus erleben und die aber auch immer wieder auf der Suche danach ist, das zu übersetzen. Wie kann ich diese wundervolle Hoffnung, diese wundervolle Botschaft in meinem Leben ganz konkret umsetzen? Ich für meinen Teil, ich bin in so einer Gemeinde, in so einer Situation. Und ich glaube ehrlich, dass dieser Brief und das, was da drin steht, genauso auf die Thessalonicher bezogen ist wie auf dich heute. Wenn wir uns jetzt also ein paar Aspekte anschauen, wenn wir ein paar Aspekte durchgehen, dann ermutige ich dich dazu zu schauen, warum Gott diesen Text gerade heute Morgen für uns ausgesucht hat. Und mit diesem Wissen lasst uns rein in den Text gehen. Und zwar zum ersten Punkt, die Grundlage betet. Das 3. Kapitel wird durch einen Satz eingeleitet, der uns direkt mal einstimmt auf alles Folgende. Brüder, betet für uns. Dürft auch gerne Schwestern einsetzen, aber Brüder, betet für uns, steht dort. Die Thessalonicher lebten in einer Welt, die nicht allzu rosarot war. Das haben wir uns angeschaut. Verfolgung. Eine Lebensrealität, die wir nur ziemlich schwer begreifen können. Die, wenn wir uns sie aber vergegenwärtigen, auf ein Leben hinweist, in der Angst eine relevante Rolle spielte. Die Stadt war eine bedeutende Handelsstadt in Makedonien, eine römische Provinzhauptstadt, mit vielen Kulturen und einer ganz engen Verbindung zu Rom. Und diese Verbindung bewahrte dieser Stadt gewisse Privilegien und Freiheiten. Und nun kam die junge Gemeinde und die Menschen sahen diese Freiheit gefährdet. Der einzige Weg soll Jesus sein? Das war ausschließend. Und man verband die Lehre der Christen mit der Besorgnis, Privilegien zu verlieren. Die Folgen waren sozialer Druck, Ausgrenzung, Verlust von wirtschaftlichen Chancen, politische Anklagen, religiöse Konflikte, Gewalt, Einschüchterung bis hin zu Vertreibung. Man sieht sich durch die Christen angegriffen, ohne tatsächlich angegriffen zu sein, und reagiert darauf mit sozialer Ächtung und Schlimmerem. Und diese Welt war sowohl für die Thessalonicher als auch für Paulus ganz real. Und dennoch, Paulus, dieser Glaubensheld, der Apostel, der sich mit den Größen der Jerusalemer Gemeinde angelegt hat und auseinandergesetzt hat, der seinen eigenen Weg gegangen ist, der eine Reihe von Gemeinden gegründet hat, der ganz, ganz große Erfolge gefeiert hat und immer wieder hautnah das Wirken Gottes erlebt hat, dieser Mann bittet, ich würde sogar sagen, er fleht eine Gemeinde an, die selbst unter Verfolgung leidet, an, betet für uns. Er spürt, wie dringend er Gebet braucht. Gebet ist für Paulus kein Add-on, kein Zusatz, den man irgendwie einbauen kann, wenn man will, sondern Basis für die eigene Arbeit, für Überleben. Und er ist sich bewusst, dass seine Mission ohne das Gebet der Menschen um ihn herum, dass er das nicht ausführen kann. Er fühlt sich und die Gemeinden fühlen sich durch das Gebet miteinander verbunden. Und vor allem er selbst und auch die Gemeinde war großen Gefahren ausgesetzt. Ich habe neulich gehört, dass die Metapher von den grünen Auen und den frischen Wassern, Psalm 23, kennen viele von uns, grüne Aue, frische Wasser, in dem Psalm genau einmal vorkommt. Einmal. Die Metapher des Krieges kommt in dem Psalm über 100-mal vor. Gott stellt Paulus und uns, seine Gemeinde, in eine unfassbar schöne Liebesgeschichte. Doch diese Geschichte spielt in einer Welt voller Feinde, voller Kampf, in der realen und in der geistlichen Welt. Und diese Realität war Paulus super bewusst. Und er wusste, dass er und wir Gebet voneinander brauchen. Weil das Gebet auf der einen Seite unsere Abhängigkeit von Gott ausdrückt und weil wir immer und immer wieder aussagen, wie sehr wir ihn brauchen im Gebet, und auf der anderen Seite schafft es Verbindung. Miteinander, mit unseren Brüdern und Schwestern, mit unseren Leiterinnen und Leitern und all denen, mit denen wir verbunden sind. Paulus fleht, dass die Thessalonicher für ihn beten sollen. Brüder, betet für uns. Die Grundlage all das dessen, was jetzt noch kommt, ist, betet füreinander. Kommt zum zweiten Punkt, das Mittel arbeitet. Und ich glaube, wenn ihr den Text gehört habt, als wir ihn gelesen haben, war dieses Brüder betet für uns nicht ganz oben, was ihr euch gemerkt habt. Wir haben den Text gehört und ich kann mir vorstellen, wie viele Fragen einige von euch hatten, als sie den Text mal wieder oder das erste Mal oder wie auch immer gehört haben. Ich hatte das auch. Man kann den Text ja leicht so verstehen wie, naja, nun kommt aber alle mal aus dem Puschen. Arbeitet doch mal, macht euch mal ins Werk. Tut mehr, sorgt endlich für euren Unterhalt. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Eine Vorbemerkung dazu. Immer wenn ich jetzt in den nächsten Minuten auf das Thema Arbeit zu sprechen komme, meint es nicht nur Erwerbstätigkeit. Das, was Arbeit im biblischen Sinne ist, ist mehr als Zeit und Muße zu geben, um finanziellen Lohn zu erhalten. Arbeit meint hier alle Formen, wie der Mensch produktiv mit seiner Welt, mit der Welt in Beziehung tritt. Sie gestaltet, sich selbst entfaltet. Um ein paar Schlagworte zu nennen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Arbeit kann neben der Erwerbstätigkeit auch die sogenannte Care-Arbeit sein. Also das Sorgen für andere Menschen, wie Kinderbetreuung, Haushalts-, Versorgungsarbeit, ehrenamtliche Arbeit gehört dazu. Genauso wie Bildungsarbeit, politische, gesellschaftliche, kulturelle und auch Selbst- und Persönlichkeitsarbeit. Und wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber alles Tätigkeiten, die produktiv wirken, die etwas gestalten. Es gibt immer mal wieder Stimmen, die Arbeit als notwendiges Übel sehen. Obwohl die Erwerbstätigkeit, sowohl die Erwerbstätigkeit als auch andere Formen, die ich gerade genannt habe. Und wenn wir uns den Schöpfungsbericht anschauen, könnte man das ja auch fast denken. Vielleicht habt ihr auch gerade dran gedacht. Der Erdboden ist deinetwegen verflucht, lesen wir im 1. Mose Kapitel 2. Unter Mühsal wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes wirst du essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Klingt jetzt für mich nicht danach, dass Arbeit irgendwie besonders produktiv, besonders positiv besprochen wird oder wahrgenommen wird. Allerdings würden wir hier ein wenig zu spät ansetzen. Diese Beschreibung, wie der Mensch sein Brot verdienen muss, stammt nämlich aus dem zweiten Kapitel des ersten Buches Mose, nach dem Sündenfall. Also schauen wir noch ein bisschen früher rein. Das Paradies. War denn das Paradies aus dem ersten Kapitel ein Ort, wo Adam und Eva, stilisiert, das sind sie nicht wirklich, rumlagen und ihnen die Früchte in den Mund flogen, wo gebratene Schweine vorbeikamen, jederzeit Kaffee, Cola, Apfelschorle, was auch immer ihr da gerne einsetzen wollt, flossen. Das Paradies als eine Art Schlaraffenland. Die Vorstellung haben wir ja manchmal. Aber, sorry, ich muss euch enttäuschen. So richtig stimmen tut es nicht. Schon vor dem Sündenfall setzt Gott Pflanzen in den Garten. Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde und alle Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. 1. Mose 1. Wenn Pflanzen da sind, dann muss man ernten. Jedenfalls dann, wenn die Früchte auch wachsen sollen. Man muss sich um die Pflanzen kümmern. Dann, wenn die Früchte wachsen sollen und nicht so verkümmern, wie jedes Jahr meine Tomaten auf der Terrasse. Der Mensch sollte also ernten und neu pflanzen und er sollte sich um die Pflanzen kümmern. Konkret steht da, damit er ihn, also den Garten, bebaue und behüte. Und auch wenn das Ganze recht und relativ mühelos erscheint, ist das Ganze Arbeit. Produktivität. Der Mensch gestaltet. Und dazu kommt, immer abends kommt Gott zu Adam und Eva in den Garten. Da lesen wir am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich die beiden vor ihm zwischen den Bäumen in dem Garten, nach dem Sündenfall. Und ich finde, das klingt ein bisschen so, als wäre das eine gute Gewohnheit. Als wenn Gott am Ende eines Tages zu seinen Geschöpfen kommt und den Feierabend genießt und mit ihnen ein paar Schritte geht. Aber da, wo es einen Feierabend gibt, gibt es auch ein Leben vor dem Feierabend. Kurzum, Arbeit gab es schon vor dem Sündenfall. Mehr noch, Arbeit war von Anfang an, und jetzt denkt wieder daran, was ich gesagt habe, was ich mit Arbeit meine, grundlegender Bestandteil unserer Existenz. Wir wurden für einen zielgerichteten, produktiven Lebensstil geschaffen, um die Welt zu bebauen und zu behüten. Arbeit ist kein notwendiges Übel, sondern Teil unseres Seins. Da ist die Frage, kannst du das in deiner aktuellen Situation auch so sehen? Mit welcher Einstellung bist du bei deiner Arbeit? Wie siehst du sie? Wie gehst du dahin? Oder bleibst da? Arbeit nach Gottes Maßstäben ist Ausdruck der Mitgestaltung an der Schöpfung. Gott hätte ja die Möglichkeit gehabt, den Garten so zu gestalten, dass es keine Notwendigkeit gibt, etwas zu tun, um an irgendwas Essbares zu kommen. Wir erinnern uns an das Bild vom Schlaraffenland. Hat er aber nicht. Er wollte, dass wir bebauen und behüten. Über Arbeit, über unsere Produktivität können wir die Welt, in der wir leben, mitgestalten. Wir dienen damit unseren Nächsten und uns selbst. Denn, und ich liebe diesen Satz, weil der ganz viel von dem illustriert, was ich gerade meine, was ich gleich meine, und eine echte Wahrheit drin steckt: Ein Zimmermann baut nicht nur ein Haus, sondern jedes Haus baut auch den Zimmermann. Ein Zimmermann baut nicht nur ein Haus, sondern jedes Haus baut auch den Zimmermann. Arbeit kann und ist Charakterschule. Gerade dann, wenn es schwer wird und wir keine Lust haben auf Anstrengungen und so weiter. Gott schenkt uns Gaben und Fähigkeiten, die wir einsetzen dürfen. Und in der Arbeit ehren wir Gott. Durch das Tätigsein, durch das Schaffen, durch Produktivität, das ist wichtig, steigen wir nicht im Ansehen Gottes. Emsigkeit und Fleiß ist kein Schlüssel, um bei Gott irgendwie Punkte zu erlangen oder zu sammeln oder was. Aber mit Arbeit, mit Produktivität, als Teil unseres Seins können wir vier Punkte ausfüllen. Nämlich erstens, wir leben in der Bestimmung, die Gott für uns vorgesehen hat. Wir haben Mittel zur Selbstentfaltung, wir dienen unseren Mitmenschen und wir gestalten aktiv unsere Welt mit. Und mit diesen ganzen Vorüberlegungen schauen wir nochmal auf den Text oder das, was uns vielleicht getriggert hat. Vielleicht ging es dir auch so, dass es dich getriggert hat. Paulus kommt ja vom Brüder betet für uns. Das haben wir uns angeschaut und geht über zum wir hören aber, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen und alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Schnappatmen. Paulus geht es, glaube ich, gar nicht so sehr darum, dass manche der Thessalonicher offenbar faul waren oder wie auch immer man das sagen will und damit anderen auf der Tasche lagen. Ich glaube, er hatte vielmehr im Blick, welchen Stellenwert Arbeit im Reich Gottes hatte. Und etwas im Leben derjenigen in Unordnung gekommen ist, die keiner Arbeit nachging. Er warnt uns davor, nicht so mit so einem erhobenen Zeigefinger oder warum, wie auch immer, sondern in echter Besorgnis. Weil Menschen, die nicht produktiv sind, die untätig bleiben, ein ganz, ganz großes Stück von dem verpassen, von dem Schatz verpassen, den Gott für uns vorgesehen hat. Und noch ein Aspekt, in dem Psalm 127 lesen wir, wenn nicht der Herr das Haus baut, mühen sich umsonst die daran bauen. Das heißt, eine Hinwendung in der Produktivität ist Basis für die sinnstiftende Richtung unserer Arbeit. Nochmal einen kurzen Ausflug. Man könnte das ja jetzt aus diesen Überlegungen, die ich mit euch geteilt habe, mit dem Gefühl rausgehen, dass man einfach richtig, richtig viel tun muss, damit man seine Bestimmung erfüllt. Wenn man möglichst viel arbeitet und immer tätig ist und los. Und das ist aber nicht wahr. Gott hat keine und hatte keine Workaholics im Sinn, als er uns geschaffen hat. Viele von euch kennen das Bild, und dennoch will ich es nochmal uns allen ins Gedächtnis rufen. Der Mensch wurde ja nach dem Schöpfungsbericht am sechsten Tag geschaffen. Das heißt, der erste Tag, den der Mensch auf der Welt erlebte, war ein Ruhetag. Der erste Tag, den der Mensch auf der Welt erlebte, war ein Ruhetag. Das erste, was der Mensch tat, war, sich erstmal auszuruhen. Gott wollte, dass wir aus der Ruhe, aus dem Zusammensein mit ihm, aus dem Ausgeruhtsein an unsere Arbeit gehen. Es ist eins der Gebote, dass wir den Sabbat ehren. Das Ausruhen hat einen extrem hohen Stellenwert im Reich Gottes. Niemand soll das Gefühl bekommen, dass wir immer mehr und immer mehr machen müssen, sondern dass wir aus der Ruhe heraus unsere Bestimmung nachkommen können. Gehen wir wieder zurück. Die Ermahnung des Paulus, also zurück in den Text, ne? Die Ermahnung des Paulus richtet sich an die Menschen, die in vollem Bewusstsein untätig bleiben. Der Präsens in Vers 11 weist uns darauf hin, dass dieses Nichtarbeiten eine bewusste Handlung ist. Kein gelegentlicher Ausrutscher, kein so ein Ding, was ich manchmal mache und manchmal nicht, sondern eine bewusste Handlung. Paulus warnt uns davor, um unserer selbst willen. Er warnt uns davor, weil wir damit unserer Bestimmung, produktiv zu sein, indem wir uns in unsere Kinder oder in unsere Nächsten investieren, indem wir uns ehrenamtlich engagieren, indem wir in der Schule oder Studium Bildungsarbeit verrichten, nicht nachkommen und damit ganz viel von dem verpassen, was der Zimmermann weiß. Dass man nämlich beim Hausbau am Ende ein Haus hat, aber auch ganz, ganz viel über sich selbst gelernt hat, ganz viel in sich selbst hineingesteckt hat. Und dann habe ich mich gefragt, naja, wozu das Ganze? Das Ziel, Einheit. Wie geht's dir damit? Warum glaubst du, dass wir uns gerade heute mit diesem Abschnitt beschäftigen? Gibt's was, was dich triggert? Geh dem nach. Wir haben uns angeschaut, an welche Gemeinde sich der Brief und diese Aussagen richten. Eine Gemeinde, die Jesus im Zentrum hat und sich nach Gemeinschaft mit ihm sehnt. Und dennoch ist Paulus sehr klar, oder eigentlich sogar schroff in seinen Ansagen, wenn er zweimal meint, wir gebieten euch. Wir gebieten euch. Das zielt nicht darauf ab, dass wir das fleißigste Eichhörnchen vorm Herrn sind, wie Uli hier schon manchmal gesagt hat, sondern wenn Paulus an die Gemeinde solche klaren Worte richtet, sprechen sie deutlich von einer Sorge. Einer Sorge um die Gemeinde als solches. Paulus spricht davon, dass man den Umgang mit denen meiden soll, die nicht arbeiten und damit eben nicht gemäß ihrer göttlichen Bestimmung leben, aber nicht, und das ist ganz, ganz klar und ganz wichtig, sie als Feind anzusehen. Lesen wir. Sondern zur Zurechtweisung. Und diese Art der Ermahnung zielt ganz klar darauf ab, dass wir in der Gemeinde zusammenbleiben sollen. Wir dürfen dem Feind keine Chance geben, uns zu spalten. Es geht Paulus in erster Linie, glaube ich, darum, dass die Gemeinde gemeinsam unterwegs ist, zusammenbleibt, miteinander verträglich lebt und in der Fülle dessen, was Gott in uns als Gemeinschaft, als einen Leib hineingelegt hat. Das ist für Paulus eine der Grundlagen, eine der Grundfesten für seine Gemeinden. Das Beten, von dem ich gesprochen habe, und auch die Produktivität, dieses nach außen wirken, hat nicht das Ziel der Selbstoptimierung, sondern jeder von uns für sich, also so dass jeder von uns immer besser in seinen Gebetszeiten oder immer besser in seiner Arbeit wird, sondern es sind zwei der Grundlagen dafür, dass wir gemeinsam miteinander unterwegs sein können. Und nochmal, falls ihr es nicht gehört habt, es geht nicht darum, dass jeder an der Arbeit im Sinne der Erwerbstätigkeit nachkommen muss, sondern dass wir Wege finden, die Welt um uns herum mitzugestalten. Das, was du kannst, das, was du beitragen kannst, kann aufgrund deiner Erfahrungen, dessen, was du weißt, deiner Gaben, niemand anderes. Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer geschaffen. Er ist ja selbst schon Gemeinschaft, sondern als eine Gemeinde, die gemeinsam unterwegs ist, die sich gegenseitig befruchtet. Und wir dürfen und sollen unsere Produktivität in das Reich Gottes, für das Reich Gottes, für die weltweite Gemeinde einsetzen. Die Arbeit, wie wir sie hier verstehen, wird mich nicht immer reicher im finanziellen oder im übertragenen Sinne machen. Sie ist aber ein Baustein dafür, dass wir so miteinander auf Jesus hinleben können, dass wir nicht gegeneinander, sondern gemeinsam, miteinander unterwegs sind. Ihr Lieben, wir leben in einer Welt, in der das Ich eine ziemlich herausragende Stellung einnimmt. In der wir dazu angehalten werden, uns immer mehr um uns selbst zu kümmern, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen, immer mehr zu arbeiten, um sorgloser zu werden oder auch immer weniger zu arbeiten, um immer mehr Zeit für uns selbst zu haben, um uns selbst zu drehen. Indem das eigene seelische Wohlbefinden zum Maßstab gesetzt wird, indem das Selbstwertgefühl zu einem beherrschenden Thema geworden ist. Das gesunde Ich wird mitunter zur absoluten Priorität. Und natürlich sollen wir, dürfen wir auf uns selbst achten, uns selbst beobachten. Das dritte Kapitel des Briefes an die Thessalonicher liefert uns aber, wie ich finde, einen kleinen Einblick, wie es gelingen kann, ein wenig weg von uns selbst zu schauen. Was nicht heißt, dass der Einzelne unwichtig wäre, aber es kann uns ein Stück davon zeigen, wo wir unsere Identität am sinnvollsten suchen. In der gemeinsamen Hinwendung auf Gott und sein Reich. Also, ihr merkt, so viel Neues habe ich gar nicht mitgebracht. Aber wenn ihr euch zwei Dinge daraus mitnehmen wollt, dann lasst uns füreinander beten und lasst uns zur Ehre Gottes und für das Miteinander arbeiten. Die Band spielt jetzt ein paar Takte Musik. Wir singen dann gleich auch miteinander noch ein Lied. Und ich lade dich ein, das so ein bisschen nachwirken zu lassen. Und dir vielleicht einen Aspekt aus den letzten Minuten mitzunehmen. Jesus, ich danke dir sehr, dass wir miteinander als Gemeinde unterwegs sein dürfen. Und dass du uns Handwerkszeug dazu gegeben hast. Hilf uns zu verstehen, immer und immer wieder, wo du uns einsetzen willst. Hilf uns zu verstehen, was das bedeutet, gemeinsam miteinander unterwegs zu sein. Danke, dass du uns nicht als Einzelkämpfer geschaffen hast, sondern dass wir miteinander an deinem Reich, Gott, an deinem Reich bauen dürfen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.